Habt ihr gerade mitsingen können? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Was kommen da für Gefühle hoch? Was kommen da für Gefühle hoch? Bei mir fängt dann immer Advents- und Weihnachtszeit an, wenn ich das Lied höre. Naja, bei anderen ist es vielleicht ein anderes Lied, ja, Joy to the World oder das Geplärre auf den Weihnachtsmärkten, ja, dann ist so richtig Advents- und Weihnachtszeit. Bei mir löst Macht hoch die Tür ein Flashback aus. Kaum gehört, den ersten Satzteil und schon ist die Adventszeit. Es soll Versuche gegeben haben, die Melodie mit einem Ostertext zu verbinden. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Stein ist weg, das Staunen groß. Geht gar nicht, ne? Geht überhaupt nicht. Hat auch nicht funktioniert. Die Melodie mit dem Ostertext. Ach ja, es könnte auch so sein, dass dieses Lied emotional bei manchen genau das Gegenteil bewirkt als bei mir. Da assoziiert jemand vielleicht alte, verquaste, dumpfe Kirchlichkeit, verbunden mit Glaubensinhalten, die jenseits jeglichen gesunden Menschenverstandes sind. Und du denkst vielleicht, okay, Glühweinstimmung, ja, die nehme ich mit. Aber komm mir bloß nicht mit Gott und Kirche. Dieser Feind ist bei mir unten durch. Ehrlich, ich habe da Verständnis für. Ich habe da wirklich Verständnis für. Gott wird bestimmt nicht mit allem einverstanden sein, was zurzeit in der Kirche so los ist. Und weswegen sie zurzeit in aller Munde ist. Missbrauchsfälle, Stichwort, ne? Ja. Vielleicht ist dieses Advents- und Weihnachtsfest 2025 eine Gelegenheit für dich, ganz neu einzusteigen in dieses Abenteuer Advent und Weihnachten. Denn das ist es für mich auch geblieben, ein Abenteuer, die Advents- und Weihnachtszeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt, ja, du hast schon darauf hingewiesen, was kommt jetzt? Was kommt denn da eigentlich? Die Glühweinseligkeit? Für die meisten nichtkirchlichen Menschen meint es genau das, doch der Text geht ja weiter. Es heißt, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ja, ja, und damit sind wir schon beim Inhalt von Advent und Weihnachten. Wie kommt aber jemand dazu, so etwas zu behaupten, es kommt der Herr der Herrlichkeit? Ich meine, was bedeutet das überhaupt? Es soll jemand kommen, der dir persönlich den Schlüssel zur Herrlichkeit geben will. Und Herrlichkeit, was meint das? Nichts anderes als pure Lebensfreude, Sinnhaftigkeit, Genuss, Liebe, gerne leben, Verantwortung und Leidenschaft. Das meint das. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Stichworte, mit denen die meisten durchaus etwas anfangen können, aber diese bestimmt nicht mit dem Stichwort Kirche verbinden. Kirche und Leidenschaft? Doch genau so stellt uns die Bibel Gott vor, diesen Herrn der Herrlichkeit. Es kommt der Herr der Leidenschaft, der Herr der Liebe, der Sinnhaftigkeit und des Gernelebens. Der ist angekündigt, der will kommen. Lebst du gerade gerne? Und damit meine ich nicht nur die, die hier sind, sondern auch die, die hier zuschauen. Lebst du gerade gerne? Brennst du für ein liebevolles Miteinander in Familie, Politik und Gesellschaft? Fühlst du Sinn in dem, was du tust und wie du gerade lebst? Hast du Respekt vor dir selbst und kannst diesen Respekt weitergeben? Viel zu viele Menschen müssen diese Frage verneinen und vielleicht gehörst du ja mit dazu. Dein Leben und vor allem das Leben unzähliger Menschen in dieser Welt spiegeln etwas völlig anderes als das. Und die große Frage ist die: Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen? Wie kann es nun dazu kommen, dass Menschen derartige Gemeinheiten, Hass und Grausamkeiten an den Tag legen, die wir tagtäglich in den Nachrichten mitten in unser Wohnzimmer ausgestrahlt bekommen? Wie kommt es dazu, dass wir hier mit dicken SUVs zum Discounter fahren, um billiges Fleisch fürs Fest einzukaufen, während dir in Somalia eine Mutter mit verzweifeltem Schmerzenblick ihr verhungerndes Kind entgegenhält? Wie konnte es dazu kommen, dass völlig verzweifelte Menschen sich lieber in ein Schlauchboot setzen, um die lebensgefährliche Fahrt über das große Meer zu wagen, als in ihrer Heimat weiterleben zu wollen? Wie kommt es dazu, dass Menschen, die nur etwas anders sind wie du, vom Aussehen bis zur sexuellen Orientierung, mit Argwohn und hassvoller Ablehnung konfrontiert werden? Wie konnte es dazu kommen? Fragen, die so alt sind wie die Menschheit. Schon vor zigtausenden von Jahren haben das Kinder ihre Eltern gefragt. Warum gibt es so viel Böses auf dieser Welt? Warum finde ich das Böse sogar in mir selbst? Gutes und Böses, beides zusammen in mir drin? Und mit dieser Frage, sind wir mitten im Advent und Weihnachten. Ja. Das Buch der Bibel, genau genommen 66 Bücher, 1189 Kapitel, erzählen von der ersten Seite bis zur letzten Seite von Advent und Weihnachten. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Mit jedem Advent und Weihnachten zieht er auf dein Herz zu. Und genau darum beginne ich heute einmal die Adventspredigt mit der ersten Geschichte der Bibel. Mit der Geschichte um Adam und Eva, ja. Denn ohne diese Geschichte lässt sich Advent und Weihnachten nicht verstehen. Die ersten Worte der Bibel lauten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und schon bei diesen ersten zwei Wörtern, am Anfang, hat sich ein großes Missverständnis bei uns eingebürgert. Ja. Die meisten denken, aha, die Bibel geht also auf den zeitlichen Anfang dieser Erde, so quasi noch vor dem Urknall, ne, so zurück. Doch das steht nicht in der Ursprache, das steht nicht im Hebräischen. Das steht im Hebräischen Bereshit. Da steckt das Wort Rosh drin und Rosh bedeutet direkt übersetzt Haupt, Kopf. Hä? Die lateinische Bibel übersetzt darum sehr richtig, sie übersetzt in principio. In principio. Hauptsächlich. Die Bibel müsste also folgendermaßen beginnen. Im Prinzip ist es so. Gott hat alles, was ist, geschaffen. So ist es im Prinzip. Grundsätzlich ist das so. Im principio. Und da sehe ich jetzt den Opa mit seinem Enkel sitzen, schon vor tausenden von Jahren. Opa, wer hat das hier eigentlich alles gemacht? Und wieso sind manche Menschen richtig böse und manche so lieb wie du? Das steht schon im 5. Buch Mose, Kapitel 6, wenn dein Kind dich morgen fragt, wieso feierst du Advent und Weihnachten? Wieso gibt es das Böse auf der Welt? Wenn dein Kind dich morgen fragt, was wirst du da antworten? Und dann beginnt der Opa mit dieser uralten Geschichte. Im Prinzip, mein Junge, grundsätzlich ist es so. Gott hat das hier alles erschaffen. Das Land, das Meer, die Tiere, die Pflanzen, dich und mich. Gott hat die Grundlage gelegt. Echt jetzt, Opa? Dich und mich auch? Ja, mein Junge. Und stell dir vor, als Gott das alles schuf, war alles gut. Es gab das Böse noch gar nicht. Alle Menschen und Tiere lebten friedlich nebeneinander und die Menschen waren nackt und keiner schämte sich. Na, da musste doch der Enkel lachen, weil er sich gerade vorstellt, wie Oma und Opa seine ganze Sippe völlig nackt rumlaufen. Nicht? Opa, das ist lustig. Ja, mein Junge, das stimmt. Das Leben war da wirklich lustig. Voller Lust, voller Freude, voller Liebe, ungetrübte Gemeinschaft. Es war wie alle Tage Weihnachten. Die Menschen Adam genannt und Eva, sie konnten sich mit Gott so unterhalten wie du und ich jetzt auch. Es wurde nicht zwischen du und ich und Gott getrennt. Es war eine tolle Gemeinschaft. So, jetzt wieder. Eine tolle Gemeinschaft. Hießen denn da alle Männer und Frauen Adam und Eva, fragt der Enkel. Nein, natürlich nicht. Adam ist kein Name. Das ist ein Sammelbegriff für Mensch, ein Gattungsbegriff. Weißt du, so wie Ziegen. Ziegen heißen, so wie Ziegen Ziegen heißen, so heißen Menschen Ha-Adam in der hebräischen Sprache. Es gibt keine Einzelperson mit Namen Adam. Adam heißt einfach nur Mensch. Wenn du zum Beispiel in der dicken Bibel der Mensch liest, dann steht da meistens der Hebräische in der hebräischen Sprache Ha-Adam, der Mensch. Da muss der Engel doch staunen und dann wird er doch nachdenklich. Opa, und warum sind wir heute nicht mehr nackt und warum gibt es so böse Menschen? Das erzähle ich dir am Beispiel mit dem Baum und der Frucht. Gott hatte also die Menschen geschaffen als Mann und als Frau, doch Gott möchte die Menschen nicht als Puppen, die immer alles tun, was Gott vorgibt. Weißt du, wenn du mit deiner Puppe spielst, dann musst du die Beine der Puppe bewegen, die Arme, den Körper, du bestimmst, was die Puppe machen soll. Aber das will Gott nicht. Er will Menschen, die völlig frei ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und damit sie auch eine Chance bekommen, sich anders zu entscheiden, als Gott es von ihnen will, zeigt Gott auf einen Baum da im Garten Eden, der mit herrlichen Früchten behangen ist. Und er sagt den Menschen, schaut, ich habe euch unzählige, wunderschöne Bäume hier geschaffen. Doch diesen einen Baum, den lasst mal in Ruhe. Den rührt bitte nicht an. Esst nicht von dessen Früchte, denn damit kommt Böses in die Welt. Stell dir vor, es gab ja noch nichts Böses. Die Menschen wussten gar nicht, was das ist. Sie hielten sich an das, was Gott ihnen gab und was er ihnen sagte, und es lebte alles in völliger Harmonie und in völligem Frieden. Der Enkel lauschte mit großen Augen der Erzählung des Opas und fragte dann richtig, na und dann haben sie doch eines Tages von der Frucht gegessen, Opa? Ja, genau. Eines Tages ist die Frau in der Nähe des Baums und sie sieht diese herrlichen Früchte und da meint eine Schlange zu ihr, weißt du, im Paradies, da konnten sich Tiere und Menschen noch verstehen und verständigen. Die flüsterte, iss ruhig davon. Gott meint es bestimmt nicht so dramatisch, wie sich das anhört. Was soll schon dabei sein? Dir passiert doch schon nichts. Aber Opa, meinte der Kleine, es ist auch wirklich nicht so schlimm, von dieser Frucht zu essen, oder? Nee, mein Junge, das stimmt. Das ist nicht so schlimm. Der Biss in diese süße Frucht, das war auch nicht das Problem. Das Schlimme war etwas anderes. Der Schlange gelingt es nämlich, Zweifel zu säen. Sie sät Misstrauen. Misstrauen zwischen Menschen und Gott. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Erinnerst du dich? Mein Junge, gestern hat deine Mutter fürchterlich mit dir geschimpft. Was hast du da gedacht? Na, jetzt wird der Enkel doch traurig und sagt, ich dachte, sie liebt mich jetzt gar nicht mehr, sonst würde sie doch nicht so mit mir schimpfen. Siehst du, sagt der Opa, deine Mutter hatte Angst, dass dir was passiert, denn du warst weitergelaufen mit deinem Spielzeugschwert, als du durftest. Da draußen gibt's wilde Tiere. Deine Mutter hat dich so lieb, dass sie Angst um dich hat. Aus Angst hat sie geschimpft, weißt du? Hat Gott auch mit den Menschen geschimpft, als sie dort von der Frucht gegessen haben? Naja, zumindest war Gott tief traurig und musste ihnen die Konsequenzen jetzt erklären. Denn Misstrauen verletzt die Gemeinschaft. Menschen verlieren dann ihr Vertrauen zu Gott. Die Frucht war ja wirklich zuckersüß. Was, wenn es hinter Gottes Regeln noch viel, viel süßere Sachen gibt? So verließen die Menschen das Paradies. Sie verloren diese Harmonie zwischen Gott und Mensch und auch Natur. Und es wurde immer schlimmer. Jetzt begegnete sich auch dem Menschen mit Misstrauen. Die Frau dachte, so wie ich aussehe, mag mich mein Mann nicht und fing an, sich zu schämen. Auch der Mann fand sich mit seinem Geschlechtsteil albern und schämte sich. Gott musste ihnen jetzt Kleidung machen. An dieser Stelle beende ich einmal dieses fiktive Gespräch zwischen Opa und Enkel. Wir haben ja verstanden. Im Prinzip ist es so, du und ich sind Adam und Eva. Im Prinzip ist das so. Wir haben uns aus der Gemeinschaft mit Gott herauskatapultiert, mit jedem neidvollen Blick, jedem egoistischen Gedanken und ausgrenzendem Verhalten. Es ist so schlimm geworden, dass selbst Menschen, die das Gute wollen, es nicht können, weil Neider das Gute ins Böse verkehren. An vielen Stellen ist das so. Das Vertrauen ist nach dem sogenannten Sündenfall zerstört. Gestörtes Vertrauen fängt immer mit Misstrauen an. Zensuren in der Schule zum Beispiel. Sie sagen unseren Kindern permanent, wer sie sind und was nicht. Gott, wieso schreibe ich dauernd Vieren und Fünfen? So ging es mir früher. Während mein Nachbarjunge ständig mit einer Eins und dann mit einer Schokoladenbelohnung nach Hause ging. Wieso ich nur mit Vieren und Fünfen? Ich bin nicht okay, wie ich bin, nicht für meine Eltern, nicht für die anderen und dann bestimmt auch nicht für dich, Gott. Die Blicke auf unsere Kleidung, auf unsere Figur und die Blicke auf unser Auto, sie ordnen uns ein und sagen, du bist nicht okay, du gehörst noch nicht dazu. Gott enthält euch das Eigentliche vor und wir glauben diesen Lügen. Wir glauben ihnen mehr als den Worten des Schöpfers. Der hat am Anfang zu allem Geschaffenen gesagt und siehe, es war nicht nur gut, es war sehr gut. Es war sehr gut, du auch. Sollte Gott gesagt haben? Das Vertrauen ist zerstört. Ja, der Garten Eden ist groß, aber was ist dahinter? Was ist hinter dem Zaun? Was steckt hinter den Atomen? Was steckt hinter den Genen? Mit KI lässt sich so viel machen und Zukunft ausdenken, auch zukünftige Kriegsroboter. Wir Menschen wissen schon lange, dass wir nicht alles machen dürfen, was machbar wäre. Weil sich mit manchen Erfindungen viel, viel Geld machen lässt und mit damit Ansehen und Macht, die immer missbraucht werden können, immer. Der Garten unserer Beziehung ist groß. Aber wartet das eigentliche Glück vielleicht außerhalb unserer Ehe? Und neugierig überschreiten wir den Zaun, pflücken die Frucht und erleben das Chaos. Ein Chaos, unter dem dann die Schwächsten, die Kinder, am meisten zu leiden haben. Von den Früchten des Baumes mit dem Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt es nicht an, auf dass das Chaos nicht wieder in dein Leben einbricht. Auf vielerlei Weise haben wir von diesen Früchten genommen und davon gegessen. Oh ja, hinterher wissen wir, was gut und böse ist. Dann wissen wir es. Und wir möchten am liebsten manchmal einfach das Rad der Zeit zurückdrehen. Alles ungeschehen machen. Zurück zur Unschuld und dem Nichtwissen, was vorher gut und nachher böse war. Dazu ist aber niemand in der Lage von uns. Im Prinzipio ist das so. Soll Gott gesagt haben. Misstrauen. Dieses Misstrauen, eventuell leer ausgehen zu können, weniger anerkannt zu sein, wenn wir lassen es wirken und hören der Schlange ohne uns abzuwenden und sie zischt leise. An dem Tag, an dem du anfängst, endlich nur noch an dich zu denken, da wirst du mehr sein und mehr haben als die anderen. Mein Auto, mein Pferd, meine Yacht. An dem Tag, an dem du die Jüngere nimmst und die Frau verlässt, der du einmal Treue versprochen hast, da wirst du noch einmal jung werden. Wenn du endlich alles abschüttelst, was dein Gewissen bis heute bestimmt hat, und all die antiquierten Lehren der Kirchen, dann wirst du wirklich frei sein, das zu tun, was dir selbst dient, dich weiterbringt, dir Macht und Einfluss schenkt. So hört sich das Geflüster heute an. Und noch manches andere flüstert uns die Schlange ein, und keiner unter uns, der nicht schon kurz davor stand, auf sie zu hören und ihr schon sein Ohr geschenkt hat. In Principio ist das so. In der Bibel wird uns Gott nun als die Quelle des Lebens vorgestellt, nicht die Mastercard. Wir mögen uns mit der Mastercard alles kaufen können, aber niemals das echte Lächeln eines liebevollen Menschen, niemals das Aufgehen und Untergehen der Sonne, Tag und Nacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und niemals die hingebungsvolle Pflege eines ehelang treuen Partners, wenn wir alt, krank oder du auch verunglückt bist. Den Drang zum Optimismus, zum Besseren, die Sicht des Guten und die Taten der Barmherzigkeit, die kann man nicht kaufen. Das ist nur an der wahren Quelle des Lebens möglich. Der Mensch ist vom Misstrauen zerfressen und sucht das Leben im Materiellen jenseits des Zauns und verliert darüber den Kontakt zur Quelle des Lebens, zum Vaterhaus, der Werkstatt, aus der wir alle kommen. Das Puzzle ist zerrissen. Und hier setzt jetzt Advent und Weihnachten an. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir und mit mir. Darum wurde er Mensch, bis in die letzten Konsequenzen hinein. Gott selbst streckt uns die Hand entgegen in dieser Geschichte von Advent und Weihnachten. In der Person Jesus ist er Mensch geworden. In Jesus Christus kommt Gott auf unsere Seite des Lebens, des Grabens. In deine Sehnsucht nach Heimat mit ihr kommt er hinein. In deine Mühe des Alltags, in die vielen Ungerechtigkeiten und zugefügten Verletzungen und Katastrophen will er hineinkommen. Jesus ist das Entgegenkommen Gottes in Person. Er ist die Brücke zu Gott. Er bringt zusammen, was immer zusammengehörte. Er verbindet dich mit sich und das hat heilende Wirkung auch auf deine Beziehungen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Lebendigkeit. Wie das aussehen kann, wenn der Herr der Herrlichkeit in das Leben eines zum Beispiel egoistisch verzerrten Lebens einkehrt, das erzählt die Entstehungsgeschichte dieses Liedes, macht hoch die Tür. Manche kennen sie schon. Georg Weisse ist der Dichter dieses wunderschönen Liedes, vor 400 Jahren entstanden. 400 Jahre. Das Lied war für die Einweihung der neuen großen Kathedrale in Königsberg gedacht. Es war ein bitterkalter Winter. Doch bevor dieses Lied zum allerersten Mal jetzt bei der Eröffnung vorgetragen wurde, da zieht der Kirchenchor der Gemeinde vor das Gutsschloss eines reichen Mannes mit Namen Sturgis. Denn rund um sein Schloss und seine unglaublich großen Ländereien waren prächtige große Parkanlagen gebaut und mit hohen Eisenzäunen umgeben, damit niemand Einfaches durch seine Parkanlagen gehen sollte. Regelrecht abgeriegelt. Nun war es so, dass diese Parkanlage die Kirche vom Armenviertel in Königsberg trennte. Kirchenbesucher aus dem Armenviertel mussten in der bitteren Kälte einen riesen Umweg machen, weil Herr Sturgis nicht bereit war, seinen Park zu öffnen. Darum zog der Kirchenchor zuerst vor das Gutshaus dieses Mannes. Und jetzt hört er dieses Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Er ist gerecht, er ist ein Helfer. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Da wurde es Herrn Sturgis warm ums Herz und er ließ den Zaun entfernen, damit die Menschen durch seinen Park marschieren konnten, um einfacher die Kirche zu erreichen. Herzen aus Stein sollen wieder Herzen werden. Das will Advent und Weihnachten. Welche Menschen hältst du durch deine Denkzäune ab? davon ab, Gemeinschaft mit dir zu haben, Gemeinschaft mit uns, nur weil sie anders sind? Und sprengst damit wieder dieses Vertrauenspuzzle? Gott marschiert in diesem Jahr direkt auf dein Herz zu. Und er will nur eins, Gemeinschaft mit dir haben, so wie mit allen anderen auch. Damit wieder zusammenkommt, was ursprünglich zusammengehört. Genauso steht es im letzten Buch der Bibel. Siehe, auch da habe ich eine Folie, kann einfach weiterklicken. Siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens und klopfe an. So jemand die Tür aufmacht, werde ich eintreten und mit ihm Gemeinschaft haben. Anklopfen? Das war Gottes Idee. Anklopfen. Aufmachen, das darfst du. Das darfst du. Vielleicht in einem stillen Gebet. Jesus, auch in meinem Leben sind die Beziehungspuzzle, die Puzzleteile getrennt. Aber ich möchte mich wieder bei dir einklinken. Ich möchte mich wieder bei dir einklinken. Und in Folge auch bei den Menschen, denen ich die kalte Schulter gezeigt habe. Auf das Frieden in mein Herz einzieht. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit. Amen.